Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Einen wunderschönen guten Abend, Thomas. Hallöchen.
Ja, ich wollte schon guten Morgen sagen. Guten Abend. Ja, ja.
Ich meine, wenn wir jetzt weiterhin so in der Pre-Show unterwegs sind, dann ist bald guten Morgen.
Ja, unser Lieblingsthema Autos. Ja, ja, genau.
Ach ja, ich meine, was heißt Lieblingsthema? Aber es ist ein Thema, was uns immer wieder zu Diskussionen anregt, sagen wir es mal so.
Ja.
Aber du hast recht gehabt, wir hätten das wunderbar in die Sendung einbauen können.
Ja, kommen wir vielleicht nochmal dazu, wer weiß. Ja.
Ja, wer weiß, wenn wir Themennot haben. Wir nehmen heute sowieso wieder etwas früher
Außer Plan auf, genau.
Wir nehmen heute am 21. auf, 21.09., das ist der Donnerstag. Und wenn alles gut geht, kommt das heute Abend auch noch online. Mal sehen, ob ich dazu noch in der Lage bin, hätte ich bald gesagt.
Genau, rechtzeitig zum Wochenende, weil, nämlich der liebe Thomas, also ich am Wochenende nicht da bin.
Genau.
Und damit nicht zur gewohnten Zeit, ja, für die Aufnahme zur Verfügung stehe. Nachdem du jetzt das Datum schon genannt hast, wir können mal auch die Folgennummer sagen, die 595.
Ja.
Der Countdown schreitet nicht nur langsam voran, der ist mit ganz großen Schritten unterwegs. Ja, den hört man auch nicht irgendwo leise an der Tür kratzen, sondern das spielt schon ein ganzes Orchester. Ja.
Naja, noch 5 Wochen, wenn alles gut geht, oder dementsprechend 5 Aufnahmen. Mhm. Ja, schauen wir mal. Ja, die 600, ich meine, interessant, interessant wird es ja erst ab 1000. Ich glaube, dann hat sich auch so eine gewisse Routine eingeschlichen, dass man sagen kann, man ist routiniert mit seiner Aufnahmetechnik und mit dem, naja, was man da so produziert.
Wer weiß, was bis dahin ist. Ja, vielleicht senden wir da den Podcast direkt in euer Hirn schon.
Naja, also erstmal muss ja die Vision Pro rauskommen und wer weiß, was dann noch kommt und das dauert alles.
Ja, okay, rechne mal 400 Folgen jetzt noch auf Wochen um. Ja, und dann auch damit auf Jahre, also wer weiß.
Ja.
Und Elon Musk, ja, der arbeitet ja auch nach wie vor noch in seinem Dateninterface fürs Hirn.
Ja.
Oh, ja, ja. Hundegebell.
Live dabei.
Anscheinend kommt neue Kundschaft zu meiner Frau, ja, müssen Sie sich mal melden.
Ja, das ist, was hat ein ehemaliger Kollege von mir immer gesagt, das ist Aufnahme mit Atmo.
Ja, genau.
Ja, ja.
Und da habe ich, aber apropos Hunde und Bellen, ja, da habe ich vorhin gerade einen Podcast auch gehört, da ging es nochmal drum. Ah, hallo, wir haben uns so lange nicht mehr gesprochen. Hast du noch, wie das letzte Mal, wie du zu Besuch warst, noch deine Haustiere? Ja, also immer noch 4 Hunde. Stille, nösen jetzt 8.
Au!
Und noch deine 2 Katzen? Kurzer Moment, ja, kleine Pause, nösen jetzt 4.
Eieiei.
Und ich noch so, okay. Ei.
Da muss man aber einen guten Staubsauger haben, der die Haare das auch, ja, aufnehmen kann. Meine Güte.
Haben wir da übrigens einen Sponsor für Staubsauger im Moment?
Nee, heute nicht. Aber wir haben einen Sponsor. Für die heutige Sendung haben wir einen Sponsor, man soll es kaum glauben. Und das ist die Firma Jewit. Und was Jewit kann und macht und tut, das erzählen wir euch im Laufe der heutigen Sendung.
Ja, kleiner Spoiler, macht mir keinen Hunger.
Ja.
Ich habe heute groß noch nichts gegessen. Ja,
ja, mein Gott. Schauen wir mal. So.
Jo.
Dann lass uns doch mal versuchen, in die heutige Sendung einzusteigen, damit auch unser Zeitplan eingehalten wird. Ja, mehr oder weniger. Zeitpläne haben wir ja so eigentlich nie, weil es wird ja nie die Zeit eingehalten. Ja,
wir suchen eigentlich immer vornehmen, kompakte 30-Minuten-Folgen zu machen.
Das wird schwierig. Wir sollten so einen Timer laufen lassen und wenn die 60,
das hilft auch nichts.
Wenn die 60 Minuten rum sind, dann müsste automatisch die Leitung getrennt werden.
Und das ist was anderes, ja.
Und die Aufnahme abgeschlossen werden. Es gibt einen Podcast, der das so macht.
Ja, also ich kenne auch ein Format, wo das so läuft. Aber ja, wenn man das so durchziehen kann, ist es ja schön. Es ist halt nur schade, wenn es gerade interessant ist. Aber
ja, aber ich meine, das unterscheidet ja Podcasting zum Thema Radio oder ich meine, dass man halt die Zeit dementsprechend so einteilen kann, wie man es möchte. Ne?
Mhm.
So ist das. Okay, wo wir gerade bei Kopfhörern sind, hätte ich bald gesagt,
genau,
oder bei Podcasting sind, haben wir mal so ein paar Kleinigkeiten zusammengekratzt rund um das iPhone und rund um die Produkte, die Apple vorgestellt hat. Und da fangen wir mal mit den AirPods Pro an. Da hat ja Apple bei der Präsentation so ein bisschen Understatement betrieben, dass die haben ja nur gesagt, die Dinger haben jetzt einen USB-C-Case bekommen, aber in der Pressemitteilung, die dann danach rausgekommen ist oder mehr oder weniger zeitgleich, sind noch so ein paar andere Dinge ans Tageslicht gekommen. Das Hauptthema ist letztendlich, dass die Dinger jetzt Lossless Audio können, dementsprechend auch vorbereitet für die Vision Pro. Und dass das Case einen besseren Staubschutz hat, IP54 zertifiziert, statt bisher IPX4 zertifiziert. Also die Klassifizierung ist dementsprechend wesentlich angehoben worden. Und das hat, ja, das erklärt jetzt auch mehr oder weniger, warum es kein einzelnes Case zu kaufen gibt. Oder besser gesagt, das erklärt es eigentlich nicht. Aber es ist so, dass die Ohrstöpsel aus den alten AirPods Pro 2 ohne USB-C-Case nicht mit dem USB-C-Case kompatibel sind. Und deswegen gibt es zum jetzigen Zeitpunkt auch dieses Case nicht einzeln zu kaufen. Und das erklärt es auch. Also für mich erklärt es das nicht. Ich denke, man hätte schon irgendwie eine Kompatibilität herstellen können. Aber mehr oder weniger hat es Apple mit diesen zwei Aussagen und auch im Dokument war halt auch diese Inkompatibilität ausgeschrieben oder deklariert worden, dass selbst wenn man jetzt irgendwo ein Case herbekommt, man kann nicht die alten Ohrstöpsel in das neue Case reinstecken. Reinstecken kann man es schon, aber es wird nicht funktionieren, sagen wir es mal so. Schade eigentlich.
Ja, ja, in der Presse war ja da auch die Rede von den AirPods 2.5, ja, alle Pro
2.5. Ja, es hat mich sowieso gewundert, dass Apple diese ganzen technischen oder diese weiteren technischen Features nicht mit angeführt hat, sondern einfach nur gesagt hat, ja, es gibt die Dinger, gibt es jetzt mit USB-C. Ja, hätte man eigentlich mehr draus machen können. Aber okay.
Ja, die Zeit haben sie sich gespart für die iPhones. Ja.
Ja, okay. Aber Understatement ist jetzt nicht unbedingt die Paradedisziplin von Apple, weil sie hauen ja schon gerne auf die Kacke, wenn sie können. Und da hätten sie es eigentlich gekonnt, ne? Aber okay. Egal. Ich frage mich nur, wann es die AirPods der dritten Generation, also die normalen AirPods, mit USB-C-Case gibt, weil da hätte ich ja großes Interesse dran. Weil mein Gehörgang ist irgendwie nicht kompatibel mit diesen Pro-AirPods. Das hat alles bei mir nicht funktioniert.
Ja. Also auch direkt, also nicht nur das Case kaufen, sondern dann die AirPods.
Ich habe hier die AirPods der dritten Generation mit Lightning Case, aber wenn da jetzt irgendein Update kommen würde.
Also doch nur das Case.
Ja, oder vielleicht komplett neu, keine Ahnung, müsste ich mir dann noch überlegen. Wenn die jetzt auch irgendwo ein technisches Update bekommen würden, dann würde ich wahrscheinlich komplett updaten.
Nee, aber ich habe jetzt auch mal überlegt, mir AirPods zu kaufen. Also von daher warte ich jetzt eigentlich auch drauf, dass dann das USB-C-Case kommt.
Ja.
Naja.
Das wird dann auch Sinn ergeben. USB-C ist, denke ich mal, die Zukunft. Könnte man so.
Mal gucken, wie lange.
So behaupten. Naja, ich glaube jetzt erstmal eine Zeit lang. Zumindest die Steckerform.
Ja, da es ja rechtlich vorgegeben ist, ja, dass man diesen Anschluss ja jetzt zu verwenden hat,
wird
sich daran erstmal nichts ändern. So, also bis da in der Gesetzgebung irgendein Nachfolger, also in Form des Steckers, also wirklich die Steckerform kommt, da muss viel Wasser den Bach hinunterlaufen.
Ja.
Vor allem sind wir ja, glaube ich, da auch noch ein paar Jahre auf jeden Fall auf der Seite, dass man auch aus USB-C, aus dem Stecker noch viel machen kann.
Ja.
Von daher mal gucken. Ja, aber irgendwann ist es soweit und da bin ich mal gespannt, ob Apple wie bei Lightning da versucht, da was Eigenes vielleicht irgendwo einzubringen. Wobei, wie gesagt, aufgrund der Gesetzgebung schwierig, ja.
Also ich glaube, die werden sich da auch erstmal dran halten und ich könnte mir vorstellen, dass das langfristige Ziel von Apple ist, irgendwie ein portless iPhone.
Genau, kabellos, ja.
Genau. Und dazu müssen sie halt noch ein bisschen am MagSafe-Standard schrauben und den etwas performanter bekommen und dann wird das auch irgendwann kommen. Was natürlich nicht die Probleme bei den iPads löst oder bei den MacBooks löst, da muss man dann halt weiterhin noch mit Anschlüssen arbeiten. Mhm. Aber das iPhone wird auf lange Sicht, denke ich, portless werden.
Ja.
Genau wie irgendwann auch der SIM-Karten-Slot wegfallen
wird. Und wie die Chips, die wir über das Impfen implantiert bekommen haben.
Ach so, ja. Die kommen ja von Microsoft. Kamen die nicht von Bill Gates?
Ja, genau. Bill Gates selbst hat die Dinge entwickelt.
Ja, im
inklusive
Keller.
Der kleinen Batterie, die da drin ist. weil so viel Schwachsinn hast du selten gehört. Und dann zuletzt auch wieder, ich habe da hier, ich weiß nicht, warum das aktuell gerade wieder diskutiert wird im Netz. Ich habe da auch wieder einen Beitrag gesehen, wo es dann hieß, ja, die haben ja gar keine Batterie, die würden von den Satelliten angepinkt, ja, und würden dann da die Energie drüber bekommen. Und ich so, ah, okay, so ähnlich wie NFC-Technik, weil NFC-Chips ja auch super durch Nadeln passen, ja, und vor allem, mit welcher Energie müsste ein Satellit aus der Höhe denn bitte dich anpingen, ja, damit der Chip, also so viel Dummsinn.
Ja, ja, das ist.
Entschuldigung, ja, aber
Aber die Dummen sterben nicht aus.
Nein, das wird immer mehr.
Das ist das Problem.
Das wird immer mehr.
Und die werden immer mehr.
Selbst wenn du, es gab ja hier gerade wie zuletzt das neue Samsung ja kam und sie die Mondbilder hatten. Jeder zweite Kommentar, also es war nicht so, aber jeder zweite Kommentar war ja auch, ja, die Mondlandung hat sich gegeben. Was hat es denn bitte mit diesem Bild von dem Mond zu tun? Da ging es um die Qualität der Kamera.
Ja, aber solche Leute.
Die Mondlandung hat es nicht gegeben und ich so, Freunde.
Aber die versuchen ja überall dann zu den unpassendsten Dingen.
Genau, ihren und die Erde ist flach. Ja, genau. Mann.
Ja, das
also ist. Also sollte sich da jetzt jemand auf die Füße getreten fehlen, ja, sorry, tut mir nicht leid. Weil.
Du, wir haben uns schon so ein paar radikale Veganer angetreten. Nicht, dass wir uns jetzt noch irgendwelche Flacherdler hier eintreten. Da habe ich auch keinen Bock drauf, du. Also die Kommentare der Veganer in der letzten Zeit, die haben mir auch gereicht, du. Da hatte ich auch die
Chance. Hattest du das mitgeregt mit diesem Live-Experiment von diesem Flat Earther, der beweisen wollte, dass die Erde flach ist und bei der Durchführung seines Experiments eigentlich bewiesen hat, dass er rund ist? Oder dass zumindest mal die Oberfläche gebogen ist. Oder nee, gekrümmt ist, ja.
Ich nicht, nee.
Vor allem in dem Beitrag die ganzen Rechtfertigungen der Flat Earther, ja, warum das so war und warum die Erde trotzdem flach ist. Und ich so, oh boah, Freunde, hier werden Sachen an den Haaren herbeigezogen. Das war noch nie lustig, aber.
Das Problem ist halt, wenn du dir erstmal so ein scheiß Video angeguckt hast, dann bist du in so einem Algorithmus-Zeug drin und kriegst natürlich immer und immer wieder sowas reingespült. Und da habe ich eigentlich auch keinen Bock drauf. Ja, weil dann ist erstmal dein ganzer Instagram-Feed oder dein YouTube-Feed völlig im Eimer. Mhm. Ja, also das nervt dann auch.
Ja. Okay, aber komm, lass uns zurück zu den AirPods.
Ja, da haben wir eigentlich alles drüber gesagt.
Also ah, okay.
Generell ist mehr drin, als Apple offiziell beworben hat. Ist ja auch gut so.
Im Gegensatz zu vielen Lebensmittelverpackungen, ja. Okay, ich glaube, das Fass müssen wir jetzt nicht aufmachen. Ne?
Oh, hätte ich gewusst, dass wir so viel Off-Topic-Themen haben, dann hätte ich das Dokument gar nicht so aufblähen müssen, hätte ich bald gesagt. Ja. Gut, okay. Unverhofft kommt oft.
Nee, aber vielleicht mal kurz, ja, auch für unsere Hörer, ja, die wissen das Problem, oder die kennen das Problem ja auch. Also Thema Mogelpackung, ich bin jetzt auch zuletzt gerade wieder drauf reingefallen, beziehungsweise ich habe das erst gemerkt, als ich schon abends an die Packung rangegangen bin, ja, wo ich mich gewundert habe, hast du da irgendwie zu den Minis gegriffen oder so, ja. Und es ist schon eine Frechheit, was da die letzten Monate anscheinend passiert, ja. War ja auch zuletzt gerade wieder in der Presse ein Thema mit den ganzen Ändern der Packungsgröße, weil wir hatten ja kurz vor der Aufnahme drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, hier, man hat ja viel Verständnis ja auch für die Produzenten, gerade Thema Inflation und wo ja wirklich dann auch gerade in der Produktion viele Energiekosten entstehen, dass du sagst, okay, eine leichte Preiserhöhung ist in Ordnung. Aber wenn dann eine Preiserhöhung zusammenkommt mit einer Packungsgrößenreduzierung, da hört es dann auf. Ja.
So ist es.
Das sind so Sachen, aber egal. Nicht egal, vielleicht mal ein bisschen sensibilisieren und da nochmal so als Anregung ein bisschen drauf achten. Also ich werde da demnächst auf jeden Fall mehr drauf achten, weil wie gesagt, ich bin das letzte drauf reingefallen und habe gedacht, das darf alles nicht wahr sein. Ja.
Ja, aber das Problem ist ja, du hast ja mehr oder weniger nicht die große Auswahl. Es machen ja fast alle mittlerweile. Das heißt, es gibt ja keine Alternativen. Weil es ja eigentlich die ganze Lebensmittelindustrie derzeit macht, diese Verpackungsverkleinerung und die Preise dementsprechend erhöht. Also von daher bringt es dir nichts, dich darüber aufzuregen. Du musst es halt akzeptieren.
Ja, kommt drauf an. Sind das Sachen, die man eventuell zu Hause noch bequem selbst machen kann?
Ja. Selbstversorger werden, genau. Mhm. Ja. Das ist dann noch ein ganz anderes
Thema. Oder wo man halt Alternativen hat. Ja, und dann halt nicht unbedingt jetzt sich, keine Ahnung, zu Hause so 2 Liter oder eine 2-Kilo-Packung hinstellt, sondern dann vom Erzeuger aus der Nachbarschaft sich dann mal entsprechend was hinstellt, ja.
Ja.
Aber klar, ist natürlich schwierig, ja. Wenn du dann für dasselbe Geld anstatt 2 Kilo nur 400 Gramm kriegst oder so, ist natürlich.
Ja. Gut. Aber wir wollen nicht jammern.
So viel dazu, genau.
Wir wollen nicht jammern, wir wollen lieber über Apple ablästern, hätte ich bald gesagt. Nee, Quatsch. In der letzten Woche haben wir doch noch, oder ich zumindest habe gesagt, ja, dieses USB 2.0-Problem geht mir tierisch auf die Nerven. Das geht mir immer noch auf die Nerven. Übrigens, da gab es sehr viel positives Feedback. Endlich mal jemand, der dieses USB 2.0 Thema nicht so schön redet und der Tacheles redet. Das hat mich sehr gefreut, dass dementsprechend da auch ein bisschen Zuspruch aus der Hörerschaft gekommen ist, dass ich da nicht nur alleine unterwegs bin, der so aufgestellt ist. Weil ich habe auch gemerkt, so einige YouTuber, speziell auch die YouTuber, die immer so schön eingeladen werden zu den Veranstaltungen, die relativieren dieses Problem. Und für mich ist es
ja auch, oder sprechen nur die schnellere Geschwindigkeit im Pro an.
Genau. Genau.
Lass uns bei den anderen weg.
Ja, und, genau. Und selbst das ist ja 3.0, ist ja jetzt auch nicht State of the Art. Das ist ja auch schon kalter Kaffee.
Mehr. Ja, es ist halt kein Thunderbolt drin.
Ja, aber.
Ja, beziehungsweise 3.2, okay.
Genau, also selbst aber da hätte man mehr.
Du musst ja für das nächste iPhone auch noch ein bisschen was übrig lassen.
Ja, und im Gegensatz zu USB 2.0 ist das natürlich schnell, ganz klar. Man muss immer die Verhältnisse sehen, das ist korrekt, aber meine Güte.
Ich bin mal gespannt, ob bei dem nächsten iPhone, also nächstes Jahr dann, wir in den Nicht-Pro-Modellen schnellere Geschwindigkeiten sehen. Weil dann gehen wir ja eigentlich davon aus, dass der 17er nach unten tropft.
Ja.
Wahrscheinlich nicht unbedingt als Pro-Variante, aber ich gehe mal davon aus, dass sie so viel auch nicht ändern, bis auf ein bisschen GPU, ja, vielleicht.
Ja.
Dass man da halt ein bisschen was zusammenstreicht. Aber dass der Controller derselbe bleibt, weil dann noch mal was am 17er ändern. Oder es ist halt die Frage, wird es ein Aufgebot der 16er? Dass man einfach nur im Fertigungsprozess ja nochmal eine Stufe runtergeht, aber den 16er von der Architektur herbeibehält. Also da bin ich echt mal gespannt. Weil wenn das letztere der Fall ist, dann haben wir auch nächstes Jahr in den Nicht-Pro-Modellen weiterhin 2.0.
Ja, das ist richtig. Und ich will das jetzt ja auch nicht schönreden, dass da nur USB 2.0 drin ist, nur ich.
Nicht schönreden? Nein, um Gottes Willen.
Nein,
weil mich jetzt, persönlich trifft das jetzt nicht.
Nee.
Aber
ich wollte nur darauf eingehen, den technischen Hintergrund wollte ich erläutern, warum das so ist. Das ist mittlerweile herausgekommen, warum das so ist. Sie haben mir den A16 Bionic-Chip verbaut.
Ah, hatte ich da jetzt schon ein bisschen vorgegriffen? Ja, okay, sorry.
Genau, Sie haben jetzt den A16 Bionic-Chip verbaut, der ja letztendlich letztes Jahr im 14 Pro-Modell drin steckte. Das ist ja, der ist ja nur runtergetropft, wie wir immer so schön sagen. Und dieser Chip hat nur einen Controller on board, der USB 2.0 Geschwindigkeit verarbeiten kann. Sprich, Lightning war ja auch letztendlich nur USB 2.0 Geschwindigkeit. Mhm. Es gab mal bei Apple Produkte im Lightning-Bereich, die sogar USB 3.0 on board hatten, sind dann aber wieder aus dem Sortiment rausgenommen worden oder es wurde dann wieder verändert. Ich glaube, das waren irgendwelche iPads. Ich weiß aber nicht genau, welche Serie, aber egal. Zumindest liegt es daran, dass da ein Controller drin hängt, der nicht mehr verwalten kann, geschwindigkeitstechnisch. Und Apple hat halt den Chip nicht modifiziert und hat den einfach so genommen, wie er vorgesehen war oder wie er auch im 14er drin steckt. Ich kann es aus der Sicht verstehen, dass sie jetzt da nicht noch eine Modifikation vornehmen wollten und die Produktionsstraße anpassen wollen. Also aus wirtschaftlicher Sicht her kann ich das natürlich nachvollziehen. Aus Kundensicht kann ich es halt nicht nachvollziehen. Aber okay, das nur zur Erklärung. Nach wie vor ist es trotzdem schade, dass der USB 2.0 drin ist. Die Einstellung bleibt bei mir, aber nach dem technischen Hintergrund kann ich Apples etwas besser verstehen. Nachvollziehen kann ich es nicht, aber ich habe Verständnis dafür. Sagen wir es mal so.
Ja, man hätte können auch an dem Controller noch was schrauben, aber
klar,
man will natürlich da auch vermeiden, unnötig da nochmal vielleicht auch was kaputt zu verbessern an so einem Chip, ja, der jetzt auch gerade läuft auf der Produktionsstraße, da nochmal was zu verändern und da A16 Bionic V2 zu machen.
Du müsstest halt Produktionsprozesse verändern und das bedeutet höhere Kosten oder generelle Kosten. Und ich habe natürlich nicht den Plan davon, wie hoch diese Kosten sind, aber es sind halt im Endeffekt Kosten für Apple und die wollten sie nicht.
Vor allem, du hast ja jetzt eine Straße, die läuft und läuft und läuft. Ja, du hast entsprechend den Ausschuss auch minimiert.
Ja.
Ja, umso günstiger wird ja auch der Chip, der hinten rausfällt.
Ja.
Dieses Risiko besteht natürlich, auch wenn du nur in Anführungszeichen halt so einen Teil auf dem Chip änderst, dass das halt hinten dran in der Produktion wieder eventuell zu mehr Ausschuss führen kann. Muss nicht, könnte aber. Ja, und das sind alles so Sachen, die willst du natürlich vermeiden. Plus, ja, das ist natürlich auch gerade von den Features her wieder was. Klar, so USB-C drin. Aber ja, die höhere Geschwindigkeit im Pro, das differenziert die beiden Geräte ja auch nochmal. Und wie gesagt, ich habe es ja auch schon öfters angesprochen, ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal das Kabel dran hatte. Also mich als Nutzer trifft das nicht, wie wahrscheinlich viele andere auch. Es ist schade, dass das Gerät das nicht hat. Und das macht, wie gesagt, nicht so viel Sinn. Gerade weil, ja, man hätte eigentlich, hätte man nicht. Ich wollte eben schon wieder sagen, gerade mit dem Umstieg auf USB-C, aber es ist ja noch der alte Chip. Ja, also von daher. Ist
der alte Chip, die hat nur eine andere Buchse letztendlich.
Ja, also wie gesagt, ich bin nächstes Jahr mal gespannt.
Ja, schauen wir mal.
Ob dann wirklich eine neue Version von dem 16er vielleicht kommt. Mhm. Ob der 17er als Nicht-Pro-Version nach unten durchtropft, weil dann ist das Thema erledigt. Ja, dann hast du auch schnell das USB hier drin.
Die Idee, die mir jetzt gerade spontan gekommen ist, wahrscheinlich auch jetzt nicht die durchdachteste Idee, aber ich hau's trotzdem mal raus.
Ja, nur zu.
Wir haben ja spekuliert, es gab ja Spekulationen, dass das iPhone in einer Ultra-Version rauskommen soll. Mhm. Hat sich ja jetzt nicht bewahrheitet. Gurman hat ja gesagt, es soll beim 16er kommen. Also nächstes Jahr im September irgendwann.
Ja, wenn es beim 16er nicht kommt, kommt es beim 17er.
Okay, anyway. Aber wir haben ja auch in der M-Serie sozusagen Pro- und Ultra-Chips. Gibt es dann vielleicht auch ein A18 Ultra passend zum iPhone Ultra?
Wow.
Das ist jetzt so ganz spontan durch den Kopf geschossen.
Wäre eine interessante Idee. Ich denke mal, das könnte bei dem Formfaktor ein Problem von der Hitzeentwicklung werden.
Ja.
Weil ich denke, auch als iPhone-Version von dem Chip, ja, du bist da auf 3 Nanometer, was nochmal einen Vorteil bringt, ja, auch gerade bei der Hitzeentwicklung. Aber Ultra, alleine auch vom Platz her, den du brauchst.
Naja, Ultra muss ja in dem Sinn jetzt nicht unbedingt bedeuten, dass du die Chips aneinander klöppelst, wie es beim M-Chip der Fall ist, sondern einfach nur eine schnellere Version als die Pro-Version. Dass man
nochmal
halt
auch schneller, nochmal eine CPU mehr, ein GPU
Gaming
mehr.
Gaming oder irgendwas, ein mehr drin, Gaming-Chip oder, ja, nicht ein Gaming-Chip, also mehr Grafikleistung drin, dass dementsprechend der Chip auch zur Bezeichnung des iPhones passt. Ist mir jetzt so spontan durch den Kopf gegangen, ob das
Könnte durchaus sein, ja. Weil ich hätte auch nicht mit gedacht, dass wir jetzt aufs Pro-Branding kommen bei den 17ern anstatt Bionic.
Ja, gut.
Aber ich denke, Pro ist auch viel der GPU geschuldet, die sie jetzt einfach drin haben in der 17, gerade auch mit dem Raytracing etc.
Ja.
Denke ich mal, haben sie gesagt, okay, das ist jetzt auf jeden Fall ein Pro-Chip in dem Telefon, ja. Und du hast den Pro als Namen für das Gerät, also von daher.
Hört sich für mich auch griffiger an als Bionic, also ich finde das besser als Bionic, aber das ist
ja okay, gut. Wir wissen ja, wo Bionic herkam, das war ja damals auch so berechtigt, da ging es ja gerade um diese ganzen Themen, aber da sind wir mittlerweile auch wieder ein Stück weg.
So ist es. Aber okay, gut, aber das mit dem Ultra war jetzt nur so eine spontane Idee.
Möglich.
Genau. Ja, kommen wir zu den iPhone 15 Geräten. Da sieht es so aus, dass die Lieferzeiten bei den Pro-Geräten, also Pro Max und Pro, teilweise bis Mitte November hinaufgegangen sind. Ja, die anderen Sachen sind eigentlich, was ich so mitbekommen habe, also die Nicht-Pro-Geräte halbwegs vernünftig lieferbar gewesen und teilweise mehr oder weniger ausgesuchte Farben sind auch immer noch recht schnell zu bekommen. Also ich habe es gerade nochmal vorhin bei Amazon reingeschaut. 27. 28. September kann man ein 15er oder auch ein 15er Plus bekommen. Da ist,
okay, da gucke ich normalerweise immer bei Apple, ja.
Bei Apple sieht es ein bisschen schlechter aus, aber Amazon ist im normalen Bereich noch relativ vernünftig aufgestellt. Aber die Pro Max und Pro Geräte sind bei Amazon auch derzeit nicht verfügbar und auch keine Nennung von Lieferterminen. Also
ich bin mal gespannt, wie es da in einigen Wochen dann aussieht im Refurb-Bereich. Gerade bei den Pro-Modellen. Ich denke, es sind einige dabei, die jetzt sich das Gerät mal angucken wollen und eventuell dann wieder zurückschicken.
Die Frage, die sich ja für mich nur stellt, ist ja, wir haben ja aus der Gerüchteküche im Vorfeld gehört, dass die Pro-Modelle und auch speziell die Pro-Max-Geräte mit den Periscope-Kameras oder Periscope-Linsen nicht so vernünftig lieferbar sind oder die Auflage nicht so hoch sein wird. Aufgrund dessen, dass Sony da wohl auch in der Produktion Probleme hat, die Stückzahl rauszuhauen. Ist das jetzt eine extrem hohe Nachfrage oder ist das jetzt begründet, dass so wenig Geräte vorproduziert worden sind? Das ist jetzt die Frage.
Apple hatte, glaube ich, in der Pressemitteilung erwähnt, dass sie ausreichend Lagerbestand haben für die Geräte.
Okay, ist die Nachfrage wahrscheinlich.
Das ist natürlich Marketing-Sprech wieder, ja, klar. Inwieweit kannst du darauf halt bauen? Ich würde aber davon ausgehen, ja, dass da schon zumindest mal ein Stück Wahrheit drin ist. Ob sich das durch alle Geräte durchzieht und alle Farbkombinationen eine andere Frage. Ja, das ist gerade bei den Farben ist es ja immer so ein Thema, was verkauft sich besser, schlechter, ja, und dann hast du halt auf einmal Pink, was du in Stückzahlen da liegen hast, weil es keiner haben will. Ja. Das ist halt die andere Frage, aber ich denke schon, dass sie da gut Lagerbestand hatten. Und dass die Nachfrage, gerade aufgrund der Kamera, halt sehr gut ist. Dass sie vielleicht, wie gesagt, 1 Million weniger Geräte hatten, als sie gerne gehabt hätten, eine andere Frage. Aber ich denke schon, dass sie da einen sehr guten Lagerbestand hatten.
Okay.
Ansonsten hätten wir vielleicht jetzt schon Dezember in der Lieferzeit. Also von daher passt schon so weit, ja.
Gut. Genau können wir es ja sowieso nicht erörtern oder wir können, haben ja leider keinen genauen Einblick in die Lagerbestände. Hätte ich alles gerne mal. Aber okay. Kommen wir zu den Arbeitsspeichergrößen. Das ist ja immer so ein Ding, was man eigentlich erst dann weiß, wenn die Dinger ausgelesen werden, etc. Gibt ja Apple leider so nicht bekannt. Bei den iPads, da geben sie es mittlerweile bekannt, aber bei den Smartphones offiziell nicht. 6 GB in den Nicht-Pro-Modellen und 8 GB in den Pro- und Pro-Max-Geräten. Tja, ausreichend. Wir sind ja nicht bei Android. Und interessant ist auch, dass die Geräte ja, also die USB-C-Buchsen, ja, das hat Apple ja auch offiziell mitgeteilt, AirPods aufladen können. Und was da rausfällt, also wie hoch die Ladeleistung ist, das ist jetzt nicht so berauschend, das sind 4,5 Watt. Also für so AirPods reicht es aus, aber wenn man da jetzt was Größeres anschließen möchte, was durchaus funktioniert, iPhones können sich auch aufladen. Also sprich, wenn ich jetzt ein iPhone habe mit USB-C, kann ich sogar auch ein Lightning-iPhone aufladen. Funktioniert auch. Muss ich dann dementsprechend das passende Kabel dazu haben. Oder ich kann auch ein gleiches Gerät aufladen, also mit USB-C. Apple, die Geräte connecten sich dann softwaretechnisch miteinander und das eine Gerät oder sie kommunizieren miteinander und das stärkere Gerät, also von der Ladeleistung, wenn ich jetzt eins mit 50% habe und das andere hat 40%, lädt das 50er das 40er auf. Ergibt ja auch Sinn. Andersrum macht es ja wenig Sinn.
Bis dann beide 50 haben, oder was?
Nee, solange bis man es dran lässt, nehme ich mal an. Das habe ich jetzt nicht
genau. Weil es macht ja auch keinen Sinn.
Ja,
weil dann könntest du ja auch sagen, ich würde gerne das 40er leer machen und das 50er voll laden. Ja, also weil dann habe ich 90. Beziehungsweise wäre kürzer von der Ladedauer als 50 zu 40. Ich denke mal schon, dass es irgendwann abschaltet, dass keines davon tot wäre.
Wirklich.
Ja.
Es wäre natürlich wünschenswert, wenn man das alles managen könnte per Software, aber das ist wahrscheinlich nicht möglich.
Naja, da hat sich ja die Android-Welt auch lustig drüber gemacht, ja, weil Apple das als neues Feature beworben hat. Andererseits muss man auch wieder sagen, für Apple ist es ein neues Feature. Von daher können sie es gerne bewerben. Was ich schade finde ist, da müssen wir mal gucken, ob vielleicht dann die nächsten Pro entsprechend ein Update kriegen, beziehungsweise ob das mit dem Case der nächsten Pro dann möglich ist, dass man dann auch hier über MagSafe laden kann.
Ja.
Das wäre nun mal so ein Thema. Ja. Gerade wenn du deine eigenen halt aufladen willst, würde es ja durchaus Sinn machen.
Ja.
Du kannst dann einfach die auf das iPhone drauflegen und könntest deine AirPods noch mal ein bisschen juicen. Ja.
Ja.
Aber klar, Kabel ist auch schon mal auf jeden Fall der erste Schritt. Jenseits, wie gesagt, der AirPods sehe ich da jetzt nicht so den Bedarf dran, aber klar, wer es nutzen will und muss, nur zu, ja.
Ja, ich meine, es ist eine Option, ob man sie nutzt oder nicht, das ist ja dem, genau, dem Kunden selbst überlassen. Also was soll's? Ne? Es wird angeboten und okay.
Das tut ja keinen weh. Ja.
So ist es. Ja, wie gesagt, MagSafe wäre wesentlich eleganter und das war ja auch immer in der Diskussion, dass das
Reverse Charging
kommen soll. Samsung bietet das schon an.
Genau, ja. Mhm.
Und gerade zum Beispiel auch für die Apple Watch oder wie gesagt die AirPods wäre das natürlich interessant, das anzubieten. Und ich glaube, das geht technisch auch, das muss man nur freischalten oder das muss man nur softwaretechnisch aktivieren, aber okay.
Ja, gerade wenn du hier so Batteriemonster wie die Max hast oder so, ja, und dann wirklich mal und unterwegs bist, ja, und die Uhr dann vielleicht doch mal in den niedrigen Bereich kommt und du hast keine Möglichkeit, die irgendwie am Festnetz am Stromnetz aufzuladen, ja, oder hast auch dein Ladekabel nicht dabei oder den Puck dann nicht dabei, dann mal schnell drauflegen, ja, und danke, ja.
Ja, oder es wird halt durchgeschliffen. Ich schließe das iPhone an ein Kabel an und lege das nachts auf den Nachtschrank und lade durch das iPhone meine Apple Watch. Es wäre doch eine elegante Lösung. Ja.
Aber wo wir gerade über Laden sprechen, da habe ich noch einen Pro-Tipp gelesen gehabt jetzt. Man sollte sich vielleicht, wenn man Interesse hat an diesen Battery Packs für MagSafe, vielleicht jetzt doch noch eins von Apple kaufen, weil das wären sowieso technisch die besten und am besten in iOS integriert etc., ja, weil die haben noch Lightning, dann könntest du dein USB-C auch über Lightning laden, beziehungsweise dein Battery Pack über USB-C übers Telefon dann.
Ja, okay.
Also je nachdem, wie deine Kabelinfrastruktur auch aussieht, ja, musst du nicht unbedingt, wenn du, wie gesagt, ein Battery Pack User bist, musst du da jetzt nicht unbedingt alles auf USB-C umrüsten, ja, weil dein Lightning-Kabel über das Battery Pack auf jeden Fall dann auch noch dein USB-C iPhone aufladen kann.
Das ist
fand ich jetzt gar nicht mal so doof, ja, den Hinweis.
Das
ist die
Idee, aber gerade weil das Gerät noch Lightning hat, würde ich es mir nicht kaufen. Das wäre für mich jetzt zum Beispiel ein Ausschlusskriterium, ne? Weil man versucht ja alles rauszubekommen, was nicht USB-C ist. Und dann hätte man ja wieder so einen Fremdkörper in der.
Ja, wie gesagt, für die Übergangszeit. Apple hat es ja eh nicht geupdatet und auch nichts dazu gesagt.
Genau.
Mal gucken, ob dann überhaupt noch mal ein USB-C-Update kommt oder ob sie es ganz lassen. Weil in 3-4 Monaten oder so wäre eigentlich dann so der Zeitpunkt für das Update für die Batterien. Mhm. Wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, eingestellt etc., haben wir auch schon spekuliert, ob nicht, ja, warum. Es könnte sein, dass das auch nochmal ein USB-C-Update kommt, ja, aber wie in dem Fall, wie gesagt, wer eins hat, sowieso, ja, es geht ja weiter mit den iPhones und du könntest halt Lightning noch nutzen und wer noch keins hat, aber gerne Lightning noch hätte, ja, der könnte sich halt jetzt noch eventuell kaufen, aber das ist ja,
ja,
Geschmackssache, ob man sowas haben will oder nicht, ja. Oder auch Anwendungsfall, ob man es benötigt oder nicht. Ja.
So ist es.
Weil mit der Batterielaufzeit bei meinem iPhone komme ich eigentlich top, also sehr gut hin.
Mm. Gut, aber wo wir gerade bei Laden sind, die 27 Watt Ladegeschwindigkeit oder ja, die ist mehr oder weniger geblieben. Es war ja in der Gerüchteküche, dass es auf 35 Watt hochgehen soll, hat sich nicht bewahrheitet. Wir sind immer noch bei 27 Watt. Ist eine bisschen schwache Ladeleistung, finde ich, wenn man sich wieder die Android-Welt anschaut, was da so geht. Ich meine, man muss sich jetzt nicht an die ganz Großen orientieren, aber wenn man sich zumindest an Samsung orientieren würde, dann würde das schon ausreichen. Schade, also bin ich ein bisschen
enttäuscht. Ja, ein bisschen mehr Umf, ja, beim, ja, wäre schon nicht verkehrt.
So ist es. Was mich persönlich aber sehr gefreut hat, dass alle Modelle DisplayPort bis zu 4K HDR-Video über den USB-C-Port schleifen können, respektive über die Protokolle oder über den Controller verarbeiten können. Ja, das eröffnet Möglichkeiten, was Apple da noch genauer gestalten will oder was Apple da zulassen will, auch gerade im Bereich der Third-Party-Apps etc. Das wird man dann sehen, aber generell können das dementsprechend alle Anschlüsse durch die komplette 15er-Serie oder alle Geräte durch die komplette 15er-Serie, ob Pro- oder Nicht-Pro-Modell. Schön. Mal schauen. So, dann würde ich sagen, wir könnten mal über unseren heutigen Partner, Werbepartner sprechen. Mhm. Das würde sich doch jetzt anbieten, bevor wir ein neues Thema aufmachen. Das ist, wie zum Anfang der Sendung schon angekündigt, die Firma Jewit und jewit.com. Und ich freue mich sehr, dass wir die als Werbepartner begeistern konnten, weil ich muss zugeben, ich habe die proaktiv oder aktiv angeschrieben und habe gesagt, ich bin seit Monaten bei euch extrem zufriedener Kunde und würde gerne für eure Produkte oder für eure Werbung machen, weil ich einfach begeisterter Kunde bin. Und dann haben wir uns so ein bisschen hin und her geschrieben und sind uns dann quasi einig geworden und haben jetzt eine kleine Werbepartnerschaft. Die Firma Jewit wird uns noch ein wenig länger begleiten. Und jetzt fragt sich der ein oder andere Kunde, ja, was ist Jewit?
Hörer.
Und Kunde, ja, Hörer, ja, letztendlich wird es dann hoffentlich auch ein Kunde bei der Firma Jewit, weil das ist ja letztendlich auch das Ziel von so einem Werbespot, dass man die Hörer letztendlich zu einem Kunden konvertieren möchte im Optimalfall. Ja, und Jewit produziert Tiefkühlfertiggerichte und jetzt gehen bei dem ein oder anderen Hörer bestimmt die roten Lampen an. Oh mein Gott, Tiefkühlfertiggerichte, das hat ja schon so einen negativen Touch. Und ich muss zugeben, das hatte es bei mir auch, weil die letzten Erfahrungen, bevor ich Jewit kennengelernt habe, die waren auch extrem negativ. Also ich habe in meinem Leben zwei oder drei Fertiggerichte gegessen und das waren so diese klassischen Supermarktfertiggerichte und die waren absolut nicht genießbar. Also da bin ich total mit auf die Nase gefallen und ich habe das dann aufgegeben, das Thema. Und wenn man sich dann auch mal die Rückseite anschaut, was da so drin steckt, ja, dann vergeht ein teilweise auch der Appetit, zumindest bei den klassischen Herstellern von Tiefkühlfertiggerichten. Und ich muss wirklich zugeben, wo ich die erste Bestellung weit vor unserer Werbekooperation bei Jewit abgesetzt habe, da hatte ich echt sehr, sehr große Vorurteile dem Ganzen gegenüber und habe gesagt, naja, ob das was taugt und vor allen Dingen, ob das schmeckt, da war ich sehr, sehr skeptisch und ich habe auch eine sehr kleine, die kleinstmögliche Bestellung dort ausgelöst und ich war wirklich sehr, sehr, sehr skeptisch. Und als das Paket dann ankam bei mir, das kommt schockgefrostet oder es wird dementsprechend in der Produktion schockgefrostet, kommt per Expresslieferung mit Trockeneis etc. und Isolationsmaterial an, habe ich das dann dementsprechend ausgepackt und bei mir in die Tiefkühltruhe gepackt und es kam halt auch morgens an und habe dann das dementsprechend man hat zwei Zubereitungsmöglichkeiten. Man kann es einmal in die Mikrowelle stecken, das Ganze, oder auch in den Ofen stecken. Ich bin da so ein bisschen konventioneller unterwegs. Ich habe es dann im Ofen warm gemacht, weil ich mir einbilde, dass ein Essen im Ofen erwärmt besser schmeckt als in der Mikrowelle erwärmt. Also beides geht auch. Mikrowelle ist ein wenig schneller. Jewit gibt an, dass es in 8 Minuten in der Mikrowelle aufgewärmt ist. Kann ich nicht sagen, habe ich nie ausprobiert. Ich habe den Ofen genommen und da muss man so ein bisschen abtaxieren. Das unterscheidet sich von Gericht zu ein wenig. Ich habe das dann immer so ein bisschen überwacht. Ist es denn jetzt wirklich warm oder nicht? Teilweise 20 bis 25 Minuten im Ofen, je nach Gericht. Manche Gerichte gehen etwas schneller, manche Gerichte dauern etwas länger. Aber wie gesagt, meine Erfahrungen beziehen sich auf den Ofen. Ja, und ich sag mal so, Donnerschlag. Ich habe das probiert und ich war von den Socken. Es schmeckt wirklich echt wie selbst gekocht. Es kommt natürlich auch immer auf die Kochkünste an. Wenn man jetzt natürlich einen Drei-Sterne-Koch zu Hause hat, dann wird es wahrscheinlich vom Drei-Sterne-Koch noch besser schmecken als von der Firma Jewit. Aber es schmeckt wie, als wenn man einen durchschnittlich guten Koch zu Hause hätte. Es schmeckt wirklich sehr, 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 sehr gut. Und das Schöne daran ist, man hat halt eine komplette Mahlzeit. Es bedeutet, dass die Gerichte von Ernährungsexperten und Köchen aus dem Sternekochbereich entwickelt worden sind. Also da hat man jetzt nicht irgendwelche Chemie-Designer sitzen, die es zusammenklöppeln, sondern wirkliche Ernährungsexperten und echte Köche. Und somit hat man ein sehr ausbalanciertes Gericht, ein vollwertiges Gericht, wo halt auch alle wichtigen Nährstoffe enthalten sind, die man halt braucht für eine ausgewogene Mahlzeit. Und das unterscheidet es ja von so Dingen, wenn es mal schnell gehen muss. Ja, wenn es mal schnell gehen muss, dann fahren ja viele zu McDonald's oder schrauben sich da irgendeinen Döner rein. Das kann man ja auch mal machen, ist ja alles in Ordnung. Aber das sollte ja nicht der Standard sein, wenn es mal schnell gehen muss. Und ich finde den Ansatz sehr, sehr charmant. Man hat ein schnell zubereitetes oder aufgewärmtes Gericht, was komplett vollwertig ist, was alle Nährstoffe enthält und was, was keine Zusatzstoffe enthält. Darauf legt Jewett ja sehr, sehr großen Wert. In den Gerichten sind keine Zusatzstoffe, die ja nicht reingehören. Und das unterscheidet Jewett ja von den Marktbegleitern, die es da so draußen gibt, von diesen Supermarktfertiggerichten, dass es halt ohne Zusatzstoffe ist, das Ganze. Also 100% ohne Zusatzstoffe. Und das schmeckt man auch. Also es schmeckt wirklich sehr, sehr, sehr natürlich. Weil, wonach soll es sonst schmecken, wenn es nicht nach natürlichen Dingen schmeckt, wenn da keine chemischen und Geschmacksverstärker und irgendwelche anderen Dinge drin sind, die da nicht reingehören, nach meiner Meinung. Und das ist so das große Geheimnis an den Gerichten, denke ich mal. Und das schmecke ich auch. Natürlich sind Geschmäcker verschieden. Und es gibt natürlich auch Gerichte, die mir auch nicht so gut geschmeckt haben. Das lag aber nicht an der Zubereitung. Das lag daran, dass da einfach Produkte drin waren, wo ich dann festgestellt habe, oh nee, das ist dann doch nicht so meins. Aber gut, dann bestellt man es beim nächsten Mal halt nicht wieder und sucht sich dann halt was anderes aus, wo man dann halt feststellt, das Gericht schmeckt mir. Und mittlerweile gibt es über 50 Gerichte und es kommen auch immer wieder neue dazu. Aktuell haben wir eine relativ neue Interpretation von bayerischen Gerichten. Also alle Gerichte sind sehr modern interpretiert. Es ist eine sehr moderne Küche. Und auch wenn man da jetzt teilweise Gerichte hat, die jetzt etwas alte Gerichte in Anführungsstrichen werden halt neu interpretiert und neu umgesetzt und in einer modernen Küchensprache kreiert. Ja, das ist so das Grundgeheimnis, ich sag mal, was heißt Geheimnis oder so die Grundidee, die hinter Jewett steht, eine vollwertige Mahlzeit, die schmeckt wie selbst gekocht und schnell zubereitet ist. Jetzt wird der ein oder andere Hörer wahrscheinlich sagen, naja, dann soll er sich doch irgendwo eine Kochbox bestellen. Da gibt es ja mehr oder weniger mittlerweile nicht nur den Marktführer, sondern auch ganz viele Marktbegleiter, die das anbieten. Aber bei der Kochbox hat man den einen großen Nachteil. Man bekommt die ganzen Zutaten geliefert, die sind auch frisch und die sind auch schnell da und man kann sich auch die ganzen Gerichte aussuchen. Aber man hat diesen Zeitaufwand, man muss das immer noch kochen und immer noch zubereiten. Und dieser Zeitaufwand ist natürlich wesentlich größer, als wenn ich das 8 Minuten in die Mikrowelle schiebe. Und da sehe ich den großen Vorteil, wenn es mal schnell gehen muss. Und ich koche auch sehr gerne selber und ich bereite auch gerne selbst was zu und bin dann schon so in der Zubereitungsphase, wo ich dann auch so ein bisschen abschalte und sehe Kochen für mich auch so ein bisschen als meditative Phase an, wo ich so ein bisschen runterkomme. Aber das mache ich persönlich abends und nicht mitten am Tag, wenn ich was essen möchte. Da muss es dann schnell gehen. Da habe ich nicht die Zeit zu, mich eine Stunde hinzustellen und irgendein Gericht zu kochen und zuzubereiten. Also die Kochphasen sind bei mir abends und nicht tagsüber. Und da finde ich Jewett die optimale Lösung, weil man ein vollwertiges Gericht bekommt. Und man hat eine große Abwechslung. Man kann sich da die verschiedenen Pakete zusammenstellen. Es gibt verschiedene Paketgrößen. Man kann mittlerweile bis 20 Gerichte hochgehen. Die größte Box ist halt eine 20er Box. Und wenn man genügend Platz hat und je größer man sich die Box auswählt, je günstiger werden dann auch die Gerichte. Das ist dann vielleicht noch ein kleiner Anreiz, vielleicht auch etwas mehr zu bestellen. Das Wichtige daran ist, man geht kein Abo ein. Das heißt, wenn man keine Lust hat mehr, dann muss man halt nicht irgendwie fortlaufend Dinge abnehmen oder Gerichte abnehmen, sondern man kann sich das so bestellen, wie man gerne möchte. Ich habe jetzt auch mal ein paar Wochen ausgesetzt oder habe jetzt andere Dinge konsumiert. Ist alles möglich, alles kein Problem, man geht kein Abo ein. Der Bestellprozess ist simpel und einfach. Man entscheidet sich für eine Boxgröße und dann kann man aus ganz vielen verschiedenen Gerichten, derzeit sind es wie gesagt über 50 Gerichte, das Ganze auswählen. Man kann auch einen Filter setzen, wenn man jetzt zum Beispiel rein vegane Gerichte haben möchte, dann werden nur die veganen Gerichte angezeigt oder vegetarische Gerichte, dann werden die vegetarischen angezeigt. Also man kann da dementsprechend auch so ein bisschen einen Filter setzen und man bekommt dann die Produkte angezeigt, die man gerne haben möchte. Mein aktuelles Lieblingsgericht ist derzeit das Zitronenhähnchen mit geröstetem Brokkoli mit Kartoffel- und Erbsenstampf. Und da ist genau der Punkt, der Kartoffel- und Erbsenstampf. Ich habe bisher noch keinen vorproduzierten Kartoffelstampf gegessen, der so gut geschmeckt hat wie bei Jewett. Der schmeckt wirklich wie selbstgemacht. Also das ist für mich immer so der Gradmesser für ein hochwertiges Fertigprodukt, wenn der Kartoffelstampf gut schmeckt. Es gibt ja da so 5-Minuten-Terrinen von Marktbegleitern und das schmeckt ja echt wie Dichtungsmasse dagegen. Also diesen Kartoffelstampf haben sie wirklich sehr, sehr gut hinbekommen. Da war ich sehr überrascht. Und ich war kurz davor, extra dieses Gericht nicht auszuprobieren, wo ich nämlich schon gelesen habe, ja, Kartoffelstampf, das schmeckt wahrscheinlich nicht. Ja, das war wieder so ein Vorurteil, weil ich bisher immer eine sehr schlechte Erfahrung gemacht habe, anderen fertigen Kartoffelstampf auszuprobieren oder damit quasi auf die Nase gefallen bin. Aber die haben ja wirklich einen sehr, sehr leckeren Kartoffelstampf hinbekommen. Also Hut ab. So, das so zum Grundsätzlichen. Und jetzt möchte ich noch auf meine Lieblingssache eingehen, nämlich die Verpackung. 97% der gesamten Verpackung besteht aus Pappe oder aus biologisch abbaubaren Naturmaterialien. Und das finde ich auch sehr, sehr bemerkenswert, obwohl Jewett schon gesagt hat, sie möchten auf 100% kommen. Also diese 3% möchten sie auch noch eliminieren. Aber wie gesagt, 97% ist alles aus Pappe und wie gesagt, biologisch abbaubar. Das Isolationsmaterial ist aus einem Jute-Material. Also man hat da wirklich an alles gedacht, ein sehr, sehr umweltfreundliches Produkt oder besser gesagt umweltfreundliche Verpackungen auf den Markt zu bringen. Ja, das fand ich sehr, sehr schön, weil manche Pakete, die da so generell unterwegs sind, außerhalb des Nahrungsmittelbereiches, die sind ja glänzwertig, sagen wir es mal so. So, und ich hoffe, jetzt hat jeder Hörer oder auch jede Hörerin genügend Hunger und wird mal das Ganze ausprobieren. Es gibt nämlich auch einen kleinen Hörervorteil. Es gibt nämlich 10% Rabatt auf die erste Boxbestellung und den Rabatt gibt es mit dem Code GEEK10. GEEK10. Das Ganze gibt es auf jewett.com, JUIT.com. Ja. Und ich hoffe, ihr habt jetzt genügend Hunger und ich habe das Interesse geweckt. Also mein Interesse war am Anfang sehr, sehr groß und ist immer noch sehr, sehr groß. Und ich, wie gesagt, ich muss zugeben, ich war dem Ganzen sehr, sehr skeptisch gegenüber gestellt und ich wurde eines Besseren belehrt. Und deswegen bin ich auch so froh, dass wir Jewett als Werbepartner gewinnen konnten, weil meine Begeisterung wollte ich gerne teilen. Oder habe ich ja jetzt auch hoffentlich geteilt.
Ja, das mit dem Hähnchen klang gut.
Ja, ja, vor allen Dingen ist das sehr saftig. Es ist sehr, und das Zitronenhähnchen, das klingt jetzt ein bisschen sauer, ist es aber gar nicht. Es ist sehr, sehr ausgewogen, sehr, 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 sehr lecker, muss ich sagen. Jo.
Ja. Gut. Nee, wunderbar, vielen Dank.
Dann bedanken wir uns recht herzlich bei der Firma Jewett für die freundliche Unterstützung.
Müsste ich mal ausprobieren, weil das Problem, was ich eigentlich gerade mit Fertiggerichten habe, egal ob jetzt tiefgefroren oder aus dem Kühlregal oder was auch immer, ist mal abgesehen davon, dass man vom Geschmack her jetzt nicht unbedingt so die Offenbarung bekommt, ist normalerweise, also für mich die Portionsgröße. Ja, meistens finde ich es immer ein bisschen wenig, deswegen müsste ich das mal ausprobieren.
Also ich bin bisher immer satt geworden und ich bin jetzt auch nicht derjenige, der
du bist ja auch nur so ein Strich.
Nee, um Gottes Willen, alles andere. Nein, also ich bin bisher jedes Mal satt geworden. Also da habe ich keine Probleme gehabt. Und man muss ja auch nicht immer so randvoll sein, dass man nicht mehr weiß, wohin, dass man so ein Völlegefühl hat. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Man soll ja einfach nur satt sein.
Aber nee, man muss bequem ins Bett kugeln können.
Also. Ja, so ungefähr, ja. Nein, aber ich bin ohne weiteres satt geworden. Das ist kein Problem.
Gut.
Ich meine, wenn du jetzt wahrscheinlich auf dem Bau arbeitest und hast 10 Stunden jetzt irgendwelche Steine geschleppt, vielleicht wird es dann nicht ausreichen, aber ich bin jetzt ein klassischer Schreibtischtäter und ich bin da komplett mit, ich bin da komplett mit über die Runden gekommen. Keine Frage. Und es ist zwar jetzt nicht elegant, aber man kann auch direkt aus dieser Pappschachtel raus essen, wenn man jetzt zum Beispiel im Büro unterwegs ist und da gibt es vielleicht keine Teller oder was weiß ich und man hat da gerade mal so eine Mikrowelle. Es ist auch möglich, aus der Pappschachtel heraus zu essen, ist keine elegante Lösung und es würde jetzt diesen schönen Zutaten und den schönen aufbereiteten Zutaten nicht gerecht werden, das jetzt einfach aus der Pappschachtel zu essen, aber es funktioniert.
Zur Not.
Ja, also wenn man es jetzt mit ins Büro nimmt und da ist weit und breit kein Teller, was ich jetzt bezweifle, aber es kann ja sein, man kann auch aus der Pappschachtel essen. Es ist möglich. Habe ich auch schon mal gemacht, aber es ist nicht so elegant. Und es sieht nicht so schön aus. Logischerweise.
Gut. Haben wir eigentlich noch was, außer jetzt Essen?
Nee, jetzt habe ich Hunger. Jetzt habe ich mir selbst das ja, so schön geredet, hätte ich bald gesagt. Und ich muss es mir nicht schön reden. Es ist schön, aber ich habe mir jetzt selbst Hunger gemacht. Mann. Gut. Aber machen wir mal mit der Sendung weiter. Kommen wir mal zu den harten Themen. Kommen wir mal zum Titan oder zum Grade 5 Titanium. Da hat ja Apple auch einen Riesenfass aufgemacht. Also der Mensch, der sich jetzt nicht so, oder der Hörer oder der Apple-Kunde, der sich jetzt nicht so mit Titan auskennt, was ich bisher auch nicht mich auskannte damit, der denkt jetzt, das Grade 5 Titanium, das ist jetzt das Wunderwerk schlechthin und Apple hat es auch irgendwie so präsentiert, dass es was ganz Besonderes ist und ich bin jetzt mal so in die Abgründe eingestiegen und habe mal geschaut, was das überhaupt ist. Das ist das Brot- und Butter-Titan. Also Grade 5 Titanium ist nichts Besonderes. Das ist das meist eingesetzte Titan, was es derzeit am Markt gibt. Also das ist so der VW-Käfer unter den Titan-Geschichten. Nichts Besonderes. Wird in der Raumfahrt eingesetzt. Das hat Apple, glaube ich, auch mit angegeben. Es wird in der Medizin eingesetzt und man geht davon aus, dass die Hälfte der ganzen Titannutzung Grade 5 Titanium ist. Also wie gesagt, Brot- und Butter-Titan. Im Flugzeugbau wird es eingesetzt. Flugzeugturbinen haben Titan Grade 5 verbaut. Motorsport. Eines der größten Kunden ist Bugatti. Bugatti hat sehr, sehr viel Titan in ihren Motoren verbaut. Keine Panik, nichts Besonderes. Man muss jetzt nicht gleich verrückt werden. Das ist nichts Besonderes. Brot- und Butter-Titan. Das wollte ich jetzt nochmal zur Aufklärung. Da wollte ich nochmal zur Aufklärung beitragen. Tja. Dann gibt es noch im Bereich der Glasschäden, wenn man mal einen Glasschaden am iPhone haben sollte, gibt es gute Nachrichten. Die Preise sind jetzt wesentlich nach unten gegangen. Früher war es so, dass die Rückglasscheiben bis zu 599 Euro kosten konnten. Das zu erneuern, also diese Servicepauschale, war bis zu 599 Euro teuer. Mittlerweile ist es so, dass das die 15 Pro Modelle, also das normale 15er Pro, 199 Euro kostet, die Pro Max Geräte 229 Euro. Da haben sie schon mal ordentlich was dran getan. Und das Display auf der Vorderseite hat ja nur ein Display, das kostet 405 Euro. Sollte man trotzdem aufpassen, dass man da jetzt nicht unbedingt einen Schaden auslöst oder Apple Care Plus abschließen. Wenn man es immer vorher wüsste, dass man das Ding zerlegt.
Mhm.
Naja. So, und dann kommen wir zu einem Thema, was ich mehr oder weniger schon vorausgesehen habe. Das Fine Woven Case für die iPhones ist gar nicht so fein. Die Tech-Reporterin Allison Johnson von The Verge hat sich das Ding mal etwas genauer angeschaut und hat es auch ein wenig auf Herz und Nieren getestet. Sie hat es eine Woche im Einsatz gehabt und hat festgestellt, dass sie von der Qualität gar nicht so beeindruckt ist und dass der Stoff sehr viel Staub anzieht und sehr viel Fusseln anzieht und ein wahrer Staubmagnet ist. Das war ja bei den Silikon-Cases auch der Fall. Aber ich meine, wer kann davon ausgehen, dass bei diesen Feinwoven das auch der Fall ist? Also das ist so das erste Problem, was sie gesehen hat. Und dass es nach einer Woche bereits schon starke Gebrauchsspuren hat. Ein Kratztest mit einem Fingernagel hat ergeben, dass da sich sehr viele Kratzer etabliert haben, die sich auch nicht mit der Zeit irgendwie etwas relativiert haben auf dem Material, sondern die Kratzer sind so geblieben, wie sie mit dem Fingernagel ausgelöst worden sind auf dem Material. Ich meine, es ist nur ein Fingernagel. Da ist man jetzt nicht mit irgendwie mit einem Nagel oder mit einem, was weiß ich, mit einer Nadel rübergegangen, sondern nur ein menschlicher Fingernagel, der schon solche Kratzspuren hinterlassen hat. Als Fazit hat sie gesagt, das ist keine Patina, wie es bei Leder der Fall war, sondern das sieht einfach nur schäbig aus. Also mit Patina hat das nichts zu tun, sondern das Zeug sieht dann einfach nur abgerockt aus. Und das nach einer Woche. Das muss man sich mal überlegen. Hm. Ich meine, wenn das jetzt irgend so ein Blogger geschrieben hätte, etc., hätte ich gesagt, okay, der will sich in irgendeiner Weise nur wichtig tun. Aber ich meine, das ist eine Reporterin, die bei The Verge tätig ist. Und das ist ein renommierter Blog, ein renommiertes Tech-Magazin. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass diese Aussagen und das, was sie da von sich gegeben hat, auch hieb- und stichfest ist und auch alles und auch stimmt. Und da frage ich mich ja nur, wenn die so ein Produkt entwickeln oder wenn die generell so ein Material entwickeln, durchläuft das denn keine Testprozesse bei Apple? Werden da solche Dinge nicht getestet? Ich meine, was passiert bei der Entwicklung? Ich meine, ich verstehe es nicht. Das testet man solche Dinge nicht, wie Resistenz und Material ist, oder ist es denen egal, wie letztendlich das Produkt aussieht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kann es mir nicht vorstellen, was da passiert. Ich kann mir das nicht vorstellen, was da passiert. Ehrlicherweise muss man zugeben, Zubehörprodukte von Apple sind ja teilweise jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Die Lightning-Kabel, die sind schnell gerissen, gerade an diesen Anschlusskappen, da hatte Apple Probleme mit, dass die Kabel nicht so haltbar waren, etc. Wenn ich mir die Empfindlichkeit des Magic Keyboards für das iPad anschaue, wie schnell und schnell dreckig und speckig das Gerät wird, ist genau so ein Ding. Ja, also Apple scheint es nicht so damit zu haben, Geräte lange oder Produkte lange frisch aussehen zu lassen. Also das ist denen scheinbar schnurzpiep egal, wie die Produkte dann nach einer Benutzung aussehen. Vermute ich mal. Und gerade bei einem Case, was 70 Euro kostet, das möchte man noch halbwegs lange frisch haben. Naja. Ich bin erschüttert. Ja. Und gerade wenn man hier so flächendeckend ein Material einführen möchte, also sprich bei den Apple-Armbändern und bei den Cases, wer weiß, wo sie das jetzt noch überall einführen, dann sollte man noch bei der Entwicklung darauf achten, dass es doch ein bisschen resistenter ist, dass es doch ein bisschen alltagstauglicher ist und nicht nach ein paar Tagen aussieht wie zwei Jahre einmal durch den Fluss gezogen. Also, und das ist doch die nächste Frage, wenn das Ding mal ein bisschen nass oder feucht wird, ist es ja Stoff, was passiert dann? Das ist die Frage, gibt es denn Wasserränder im Stoff oder was passiert? Keine Ahnung. Meine Güte. Ja. Also ich sage mal so, ob sich auf lange Sicht Apple damit einen Gefallen getan hat, Leder komplett aus dem Sortiment zu nehmen, dahinter setze ich mal ein ganz großes Fragezeichen. Aber okay, es ist meine persönliche Meinung. Ja, was sagst du dazu?
Ich hatte es halt groß noch nicht gesehen, ja, live, also von daher.
Ja, ich kann ja auch.
Mich würde es mal interessieren, so ein Case halt zu nutzen, aber.
Ich kann ja auch nur das wiedergeben, was ja, ich bei The Verge gelesen habe. Aber gerade weil The Verge ja absolut seriös ist, gehe ich davon aus, dass die sich da jetzt nichts aus den Fingern gesogen hat, dass das schon alles stimmt, was da steht und was sie berichtet hat. Ne?
Naja. Das, ja, gehen wir mal davon aus. Aber wie gesagt, man müsste es halt mal selbst ausprobieren.
Naja. also 60 Euro sind mir für ein Experiment einfach zu viel. Also
das ist dann schon wieder zu viel,
Um danach enttäuscht zu sein, wie das dann aussieht. Also das muss ich nicht, das muss ich nicht haben. Das muss nicht sein. Gut, aber wir können jetzt in die Gadget-Ecke übergehen, würde ich sagen. Und da habe ich mal wieder ein Produkt aus dem Hause Nomad. Nomad hat das Ladestation-Portfolio erweitert und da gibt es ja verschiedene Serien bei Nomad und meine absolute Lieblingsserie ist ja diese Base-Serie. Es gibt einmal das Base One, habe ich ja auch schon besprochen, habe ich immer noch im Einsatz. Es gibt einmal die Base Stand One, habe ich auch besprochen, habe ich auch noch im Einsatz. Es ist meine absolute Lieblingsserie. Was ich schon jedes Mal gesagt habe, diese Stands sind nach meiner Meinung von den Stands, die ich bisher getestet habe oder von den Ladestationen, die ich bisher getestet habe, von der Verarbeitungsqualität, von der Materialanmutung und generell auch vom Material, es mutet nicht nur hochwertig an, sondern es ist hochwertig, der absolute Goldstandard. Ich habe ja schon sehr, sehr viele Ladestationen getestet, auch von Satechi etc., alles sehr, sehr gute Ware und sehr, sehr gute Qualität. Aber wenn man wirklich High-End-Verarbeitungsqualität haben möchte, High-End-Materialien haben möchte, mit ordentlicher Technik innerhalb oder in der Ladestation, dann kommt man nach meiner Meinung aktuell um diese Base-Serie von Nomad nicht drum herum. Und sie haben jetzt die Serie erweitert mit der Base One Max. Die Base One Max gab es auch schon vorher. Aber jetzt gibt es noch ein kleines Update dieser Ladestation, nämlich die Base One Max 3 in 1. Davor war es nur eine 2 in 1, jetzt ist eine 3 in 1. Bedeutet, man kann auf der Ladestation das iPhone aufladen über einen MagSafe-zertifizierten Ladepuck. Der ist offiziell von Apple zertifiziert, was auch nicht alle Marktbegleiter haben. Also diese MagSafe-Zertifizierung, das ist offiziell, wie gesagt, von Apple zertifiziert, was sich durch die ganze Base-Serie durchzieht. Man hat einmal dann auch die Möglichkeit, die Apple Watch aufzuladen und hinter der Apple Watch hat man die Möglichkeit, seine AirPods zu legen oder das Ladecase der AirPods zu legen. Also wie gesagt, drei Lademöglichkeiten. Und das ist ein Materialmix aus Glas und Metall. Dadurch hat man auch ein sehr hohes Gewicht. Diese ganze Ladestation wiegt 755 Gramm, was durchaus auch sehr wichtig ist, dass man halt das iPhone auch abheben kann vom MagSafe-Puck, ohne diese ganze Ladestation mit hochzuheben. Dieses hohe Gewicht zieht sich, wie gesagt, auch durch die ganze Serie durch. Es wird ein USB-C-Kabel mitgeliefert, was 2 Meter lang ist. Endlich mal eine vernünftige Länge bei Ladestationen. Marktbegleiter haben teilweise nur 1 Meter dabei. Das Kabel ist dann auch passend farblich angepasst. Es gibt das Ding einmal in schwarz und einmal in weiß, also die Ladestation. Ich habe mich für die weiß-silberne Ladestation entschieden. Und dann ist das Kabel auch in weiß. Es ist gesleeved, also es ist ein gebraidetes Kabel, Nylon umwoben, was absolut hochwertig aussieht und diese Gesamtkomposition vollendet sozusagen. Also dieses Design hat jetzt nicht beim Kabel aufgehört. Ich habe letztens eine Ladestation getestet, da war das eine wunderbare Ladestation. Und da haben die da so ein schnodderiges, billiges, PVC-ummanteltes, dünnes USB-C-Kabel beigepackt. Das hat dann den Gesamteindruck wieder mächtig nach unten gezogen. Aber hier hat man halt auch weitergedacht und hat das Kabel mit in die Designsprache einbezogen. Das Schöne ist, das Kabel ist jetzt nicht am Gerät vergossen, sondern man hat eine USB-C-Buchse dran. Und man kann es auch abnehmen. Falls das Kabel irgendwann mal kaputt gehen sollte, kann man es ersetzen. 15 Watt lädt der MagSafe-Puck auf. Das ist die höchstmögliche Zertifizierung, die Apple hat. Also die maximale Stufe dementsprechend, die über den MagSafe-Ladepuck drüber läuft. Ja, mehr muss man da nicht zu sagen. Das ist derzeit meine Ladestation, die auf meinem Nachtschränkchen steht. Und jetzt habe ich alle wichtigen Ladepunkte mit der Nomad Base Serie versehen. Alle drei Geräte sind bei mir im Einsatz und ich denke mal, da wird jetzt nichts Großartiges drüber kommen und ich werde jetzt nicht die Geräte so schnell austauschen. Man testet natürlich andere Ladestationen und man findet im Haus irgendwo immer noch einen Punkt, wo man nochmal eine andere Ladestation einsetzen kann. Aber an den wichtigsten Punkten habe ich die Base-Serie oder die Nomad-Base-Serie aufgebaut und bin damit von der Qualität und von der Technik extrem zufrieden. Ja, so stelle ich mir Materialqualität, Verarbeitungsqualität vor. Da können sich andere Firmen nicht nur eine Scheibe von abschneiden, sondern ein ganzes Aufschnitttablett von abschneiden. Ja.
So nee, klingt das. Gut, ja.
Ja, schönes Produkt. Gut. Dann hätten wir das doch auch. Und aufgrund der fortgeschrittenen, naja, so fortgeschritten ist sie nicht. Wir sind jetzt ein Stündchen auf Sendung, hätte ich bald gesagt. Aber es reicht ja auch. Wir können das ja heute mal etwas kürzer fassen als sonst.
Können wir machen, ja klar.
Gut.
Dann der Akku meiner Maus ist sowieso schon am Blinken.
Okay.
Der braucht Strom.
Solange ich wollte gerade sagen, der Akku vom Mikrofon noch durchhält, aber der braucht ja keinen Akku. Oder das braucht ja keinen Akku.
Nee, der wird ja hier mit wie viel Volt gespeist?
48 Volt. 48 Volt.
Ja, sowas in die Richtung, ja. Ich hatte auch schon mal überlegt, direkt in die Steckdose zu gehen, aber.
Du meinst den Rechner zwischendrin auszu.
Ja, genau, das Mikro direkt mit Strom zu versorgen. Ja.
Das kannst du einmal machen und danach nicht mehr. Dann ist das gewesen. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche irgendwie wieder. Du machst ja noch einen Kurzurlaub, nehme ich an.
Ja, wie gesagt, langes Wochenende.
Gut, und dann schauen wir mal. Rest in Peace, Roger Whittaker, der hat uns auch verlassen, das wollte ich
sagen. Das auch, loswerden. Genau.
Das kommt auch noch dazu. Da fällt mir, kennst du diesen Versprecher, den eine Hörerin mal abgelassen hat, im Rahmen eines Musikwunsches, den sie ausgesprochen hat? Es gab doch so ein Signature-Lied, hätte ich bald gesagt, von Roger Whittaker, wo er gesagt hat, oder der Titel war halt, Abschied ist ein scharfes Schwert. Und sie hat gesagt, ja, ich hätte gerne das Lied Abschied ist ein schweres Schaf. Ja.
Naja, wobei, ob das am Anfang seiner Karriere viel ausgemacht hätte, also er hat ja kein Deutsch gesprochen Deutsch gesungen. Also von daher wäre die Frage gewesen, ob es ihm aufgefallen wäre.
Er hat ja lautmalerisch gesungen sozusagen. Genau. Ja. Hat er denn zum Schluss dann irgendwie etwas besser Deutsch gesprochen?
Ja.
Oder? Okay, gut, das habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen. Es war jetzt auch nicht so meine Musikrichtung. Es gab so ein, zwei Lieder, die waren ganz nett, die konnte man hören, aber so der Rest von seinem Oeuvre, das hat mich jetzt nicht so angesprochen, muss ich zugeben. Ne? Ich bin jetzt nicht in Panik verfallen, wenn das im Radio irgendwo mal lief, aber war jetzt nicht so meins. Ja. Aber gut. Meine Großeltern haben das immer gerne gehört. Aber okay. Und so manche Autofahrt war dann auch eine harte Prüfung. Wenn dann die Roger Whittaker-Kassette eingelegt worden ist. Eieieiei.
Okay. Ja, gibt Schlimmeres.
Es gibt Schlimmeres, ja. Also Margot und Marianne Helwig, das war dann noch eine Stufe härter. Okay, bevor wir jetzt hier anfangen, die letzten Hörer hier zu vergraulen, machen wir das Ding für heute dicht.
Bis nächste Woche dann.
Bis nächste Woche. Mach's gut. Tschüss.
Ciao.